Deutschlandfunk Interview.
Es wird gerade wieder viel über Geld gesprochen in Deutschland, über Reformen, über Entlastungen und natürlich auch über Benzinpreise. Und über allem schwebt immer die Frage, wie viel sich die Bundesregierung noch leisten kann, wie viel Geld auch für mögliche Rettungspakete noch da ist. Gerade ja auch, weil sie sich vor einem Jahr mit dem sogenannten Sondervermögen so massiv verschuldet hat. Wir haben da also einige Fragen. Stefan Kotz ist Ökonom am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Kotz.
Guten Morgen.
Herr Kotz, wir bleiben erstmal bei den Reformbemühungen der Bundesregierung. Da hören wir jetzt immer wieder aus Berlin, jetzt nach Ostern soll es damit so richtig losgehen. Was ist Ihre Einschätzung? Wird das was mit diesen Reformen?
Der Optimismus hält sich in Grenzen, denn das ist ja auch nicht die erste Reformankündigung. Es sollte ja ursprünglich mal ein Herbst der Reformen geben, aus dem dann nichts wurde. Und generell müsste eine Regierung, die ein großes Reformprogramm durchbringen möchte, idealerweise am Anfang der Legislaturperiode damit loslegen und nicht erst ein Dutzend Reformkommissionen einsetzen, um dann fast erst mit der zweiten Hälfte der Legislaturperiode wirklich an den Start gehen zu können. Da ist leider wichtige Zeit verloren gegangen.
Wir reden jetzt natürlich über sehr viele, sehr unterschiedliche Reformbemühungen. Wir haben in den letzten Tagen viel gehört über Krankenversicherung, Steuern, auch Rentenversicherung. Wie groß ist denn der Druck auf die Bundesregierung, da tatsächlich etwas zu machen? Also der Druck im Sinne von, da muss irgendwo Geld eingespart werden.
Der Druck ist erheblich, denn die Staatsausgabenquote steigt von Jahr zu Jahr. Wir haben die 50%-Marke bereits überschritten. Und auch die aktuelle Finanzpolitik ist nicht so aufgestellt, dass man sie einfach fortführen kann. Das würde schon Mitte der 30er Jahre dazu führen, dass die gesamten dann noch möglichen strukturellen Defizite voll für die Zinsausgaben der öffentlichen Hand aufgebraucht werden. Das ist also nicht der Ausweg. Lassen Sie mich aber auch sagen, dass es wichtig ist, die haben ja gesagt, zu Recht gesagt, dass jetzt in vielen Feldern Reformen besprochen werden müssen, dass es wichtig wäre, hierzu eine für alle erkennbare Handschrift zu zeigen, die auch jeder lesen kann, damit man weiß, auf allen wichtigen Politikfeldern geht es nach denselben Kriterien zu und deshalb geht es eben auch fair zu. Nur so wird man die Reformbereitschaft, die in der Bevölkerung sicherlich vorhanden ist, auch tatsächlich in erfolgreiche Politik umsetzen können. Wenn wir jetzt nur inselweise jedes Thema Gesundheit, Rente, Regulierung und so weiter isoliert betrachten, dann besteht immer die Sorge oder immer der Verdacht, dass man als betroffene Interessensgruppe stärker zurückstecken muss als andere und dann werden sofort wieder alle Widerstände mobilisiert, die einen solchen Reformprozess dann eindämmen.
Das heißt, Sie sagen, wenn wir über Reformen sprechen, dann sollte da auf alle etwas zukommen, dass alle möglicherweise eine höhere Zuzahlung leisten müssen oder dass alle bei irgendeiner bestimmten Leistung den Gürtel enger schnallen müssen?
Ja, man muss erkennen, man selber wird in den Bereichen, die einem besonders wichtig sind, zurückstecken müssen. Es werden Besitzstände geschliffen, es werden Privilegien abgebaut, aber das geschieht auf allen Bereichen. Das heißt, auch dort, wo man bislang die Besitzstände anderer hat mitfinanzieren müssen, wird man eben auch entlastet. Und nur so kann dann unter dem Strich eine Reformdividende entstehen, bei der alle etwas zu gewinnen haben. Und dann kann man eben Menschen auch für solche Reformen begeistern. Wenn man jeweils mit unterschiedlichen Kriterien herangeht oder gar nicht so klar erkennen kann, dass es um ein einheitliches Reformprinzip geht, dann befürchte ich, wird man genau diese Bereitschaft verlieren.
Herr Kotz, da kann ich mir vorstellen, dass sich viele Leute da jetzt fragen, was kann denn da auf mich Positives zukommen, wenn ich künftig mehr für meine Krankenversicherung zahlen muss?
Nun, es geht ja erstmal für die Krankenversicherung, da geht es ja genau darum, die Kostendynamik zu bremsen, zu durchbrechen. Bislang haben wir auf die Kostensteigerung im Gesundheitssystem reagiert, indem die Beitragssätze immer weiter angehoben werden. Aber das kann nicht die Lösung sein. weil wir damit insbesondere den Faktor Arbeit hierzulande immer weiter verteuern und so nach und nach international aus der Wettbewerbsfähigkeit heraus katapultieren. Und das würde eben nur Verlierer übrig lassen. Und deshalb muss man erkennen, dass Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, dazu gehören dann möglicherweise auch Karenztage, Zuzahlungen und Ähnliches. Ein Umstieg von der einkommensabhängigen Finanzierung auf ein Prämienmodell, das wäre ein sehr weitreichender Reformvorschlag, der derzeit ja noch gar nicht auf dem Tisch liegt. Aber dass all diese Maßnahmen geeignet sind, diese Kostendynamik zu durchbrechen, und davon können dann unter dem Strich auch alle gewinnen.
Herr Kurz, wir müssen da feststellen, da vermischt sich gerade einiges. Wir reden über Reformen und gleichzeitig kommen dann natürlich jetzt auch gerade wieder über Ostern diese vielen Nachrichten dazu, über die steigenden Benzinpreise, dazu die steigenden Energiekosten und generell die Befürchtung einer wachsenden Inflation, die wieder auf Deutschland zukommen könnte. Da schlagen jetzt einige Politiker in Berlin vor, Mehrwertsteuer senken, vor allen Dingen auf Lebensmittel, vielleicht sogar ganz abschaffen. Was sagen Sie als Ökonom?
Ja, da hat man als Ökonom beste Chancen, sich unbeliebt zu machen, aber das sind keine geeigneten Instrumente. Die sozialpolitischen Belange, die muss man viel gezielter adressieren, etwa indem man jetzt unterjährig die Sätze für das Grundsicherungsgeld anhebt. Das wäre ja möglich, um diejenigen, die jetzt in die Bedrohung kommen, weil ihre Kaufkraft nicht mehr ausreicht, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, entsprechend zu entlasten. Aber allgemein in das Preissystem einzugreifen, das ist viel zu unscharf, erzeugt damit eben, oder der Entlastungseffekt, der damit eintritt, der verteilt sich so breit, dass man denjenigen, denen man helfen möchte, damit eben kaum helfen kann. Das heißt, hier sollte man die staatlichen Gelder sparsam einsetzen. Wir müssen auch einsehen, dass wir es hier mit Ökonomen einen Angebotsschock nennen. Das bedeutet, wir haben von einem wichtigen Produktionsfaktor, hier also Rohöl und Flüssiggas, deutlich weniger weltweit zur Verfügung. Das schränkt auch die Produktionsmöglichkeiten ein. Und wenn wir auf eine solche Situation reagieren, indem der Staat die Nachfrage wieder anschiebt, dann erhöht das sogar den Inflationsdruck, und das ist dann gerade für diejenigen, die mit wenig Geld auskommen müssen, ein Bärendienst.
Was würden Sie denn sagen? Wie soll man zum Beispiel die steigenden Benzinpreise irgendwie in den Griff bekommen?
Da wird uns, ist auch keine schöne Botschaft, aber nichts anderes übrig bleiben als Augen zu und durch. Wir haben eine Verknappung von Rohöl auf den Weltmärkten. Das führt dementsprechend zu höheren Preisen, die übrigens schon Teil der Lösung sind. Also die hohen Preise sind ja nicht das Problem, sie sind ja nur Botschafter eines Problems, und das Problem heißt verschärfte Knappheit.
Und können wir da nicht sagen, das nutzen einige Unternehmen ganz einfach aus?
Das ist sehr schwer nachzuweisen. Da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Das Kartellamt versucht das ja schon seit vielen Jahren und kommt dort nicht zu einem schlüssigen Ergebnis, bleibt also sehr vorsichtig bei der Beurteilung. Wir müssen aber sehen, dass die höheren Preise eben genau das bewirken, was sie bewirken sollen, nämlich allen in der Welt das Signal zu senden, geht mit diesem Rohstoff sparsamer um. Schaut, was ihr an Alternativen habt, schaut, wo ihr sparen könnt. Genau das ist jetzt entscheidend. Und wenn wir das in Deutschland machen und andere Länder in der EU dem folgen, einige sind ja sogar schon vorangeprescht, dann müssen wir hier leider auch befürchten, dass die EU insgesamt als wichtiger Nachfrager auf der Welt dann durch Steuersenkungen auf Benzin und Diesel die Nachfrage wieder anschiebt und dadurch die Beschaffungspreise höher werden, und am Ende füttern wir damit dann nur die Lieferanten in Übersee und entlasten kaum die Verbraucher hierzulande.
Herr Kurz, in dieser ganzen Diskussion rund um Reform und auch jetzt wieder über Pakete in der Benzinpreiskrise, sage ich jetzt mal, da schwimmt ja immer wieder dieser Gedanke mit, dass Deutschland hoffentlich wieder zurückkommt auf einen Kurs, in dem es wirtschaftlich rund läuft, so ein bisschen wie in den Jahren vor der Corona-Krise. Ist dieser Wunsch eigentlich noch realistisch, oder müssen wir uns in Deutschland daran gewöhnen, dass unser Land wirtschaftlich gesehen dauerhaft absteigt?
Nun, ob wir tatsächlich absteigen, das haben wir ja selber in der Hand. Die Standortbedingungen sind dringend reformbedürftig, aber einen Faktor können wir nicht aus der Welt schaffen und das ist unsere Demografie. Und die sorgt nun mal dafür, dass wir beginnend mit dem laufenden Jahr fortan Jahr für Jahr weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter haben. Und das alleine führt dazu, dass nach der Schätzung, die wir im jüngsten Frühjahrsgutachten vorgelegt haben, bereits Ende des laufenden Jahrzehnts die Wachstumskräfte hierzulande alarmen, wenn wir keine entsprechenden Reformen auf den Weg bringen. Das heißt, dann werden die Verteilungskonflikte immer schärfer und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Kräfte dann nicht in Verteilungskämpfen verschleißen, sondern dass wir wieder stärker darauf achten, die Produktionsbedingungen hierzulande zu verbessern.
Der Ökonom Professor Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Herr Kotz, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.